Gespräch.
Die 15. Ausgabe der Passenheimer Orgel- und Kammermusikkonzerte ist vorbei, die 16. wartet schon. Uwe Hankamp sprach mit ihrem Organisator, dem Pfarrer der evangelisch-augsburgischen Gemeinde in Passenheim, Witold Twardzik, über die Entstehung der Konzerte, Höhepunkte und Aussichten.
Musik ist für ihn Gottesdienst. Bachs Künstlertum und Persönlichkeit ruhen auf seiner Frömmigkeit. Für ihn verhallen die Klänge nicht, sondern steigen als ein unaussprechliches Loben zu Gott empor. So hat Albert Schweitzer, der selber Orgel spielte, Johann Sebastian Bachs Einstellung zur Musik beschrieben. Gilt das für Sie als sehr musikalischen Menschen ebenso?
Reformator Kościoła, ksiądz dr Marcin Luther, powiedział: Muzyka jest wspaniałym darem Bożym. Muzyka w kościele ewangelickim ma bardzo ważne miejsce. Muzyka organowa swoim brzmieniem nabożeństwo ubogaca, a poprzez to także i tych, którzy w nabożeństwie uczestniczą.
Wann haben Sie begonnen, Orgel zu spielen?
Moja przygoda z muzyką, muzyką organową zaczęła się dość wcześnie, w wieku 10 lat zacząłem grać na organach w kościele pokoju w Świdnicy. Myślę, że przez te lata, potem późniejsze, była to taka inspiracja do tego, żeby temu się chociaż trochę poświęcić.
Seit 15 Jahren gibt es die Orgel- und Kammermusikkonzerte, die zuerst nur in der Kirche in Passenheim, seit einigen Jahren auch in der Kirche in Menzgut stattfinden. Wie sind sie entstanden?
Przyszedłem do Pasymia, zarówno instrument w Pasymiu, jak i w Dziwierzutach milczał. Organy były zdewastowane i nie grały. Miałem takie marzenie, żeby znowu kiedyś te instrumenty zabrzmiały, żeby swoim brzmieniem ubogacały nas. W połowie lat 90. udało nam się pozyskać środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i po przeprowadzeniu wielu badań postanowiliśmy wrócić do instrumentu, jaki wybudowany był na początku XVIII wieku przez znaną firmę z Królewca, organmistrza Johanna Jozłego Mosengela. Ten instrument w Pasymiu nie zachował się, ale postanowiliśmy zbudować podobny instrument, który w pierwszym manuale nawiązuje do tego instrumentu Mosengela. Do tego doszedł drugi manuał i pedał. I tak nasz instrument od 1998 roku służy nie tylko nabożeństwom, ale także organizowanym od tego czasu przez nas koncertom muzyki organowej.
In Menzgut wird erst seit kurzem wieder musiziert. Warum?
W Dziwierzutach koncerty odbyły się po raz trzeci. Tamten instrument jest mniejszy, natomiast parafia diasporalna nie jest sama w stanie w krótkim czasie ten instrument naprawić. Trwało to wiele lat, ale małymi kroczkami udało się.
An welche wichtigen Momente aus diesen 15 Jahren erinnern Sie sich?
W ciągu tych kilkunastu lat odbyło się gdzieś około 150 koncertów. Brali w nich udział artyści z kraju, tutaj z Polski, ale także z zagranicy. W sumie z 28 państw, 4 kontynentów. Najbardziej cenię sobie to, że poprzez muzykę możemy pokazać także kulturę innych ludzi. Bardzo ciekawe były koncerty muzyków z południowej Ameryki, które ukazywały ten dorobek muzyczny krajów Ameryki Łacińskiej. Jednak dla nas, mieszkańców południowych Mazur, dawnej ziemi pruskiej, przede wszystkim interesuje to, co z tą ziemią jest związane. Ponieważ dorobek czy literatura organowa tej ziemi jest bardzo bogata, natomiast nie jest aż tak znana. Cieszę się, że mogliśmy na naszych koncertach gościć także muzyków, którzy stąd się wywodzili, stąd pochodzili, tu się urodzili. Wśród nich m.in. profesor Oskar Gottlieb Blar, który od samego początku towarzyszył nam w pracach remontowych czy budowaniu nowego instrumentu w Pasymiu. Zajął się dyspozycją instrumentu, aby jak najwierniej odzwierciedlał ten instrument XVIII-wieczny. I to właśnie profesor Oskar Gottlieb Blar nagrał na naszym instrumencie płytę z muzyką organową dawnych ziem pruskich. Zresztą odbyło się tutaj także wiele jego prawykonań.
Sie sprachen von historischen und modernen regionalen Orgelwerken. Gibt es ganz neue, die hier entstanden sind?
Mazury, dawna ziemia pruska, to wyjątkowa kraina, która poprzez wieki wiele dawała i wciąż daje europejskiej kulturze i wciąż inspiruje. I tak piękno tej ziemi zainspirowało niejednego artysty, między innymi Ulricha Rasche z Düsseldorfu, który oczarowany pięknem tej ziemi skomponował już wiele utworów poświęconych naturze, poświęconym Mazurom, między innymi Mazurska Rapsodia, Impresje Mazurskie, utwory, których melodia opiera się na pięknej literaturze ludowej, pieśni Es Dunkelschund in der Heide, czy też obecna pieśń, hymn Mazurów Land der dunklen Wälder.
Wie sieht die Planung für dieses Jahr aus? Wird es auch zu anderen Jahreszeiten Konzerte geben?
Planujemy koncerty zarówno w Pasymiu, jak i w Dziwierzutach. 11 koncertów. Na pewno wiemy już, że wezmą w nich udział artyści także z zagranicy, z Finlandii, Francji, także z Niemiec, między innymi chór z Hamburga razem z panią Kantor. Te koncerty odbywają się latem. Dlaczego latem? Dlatego, że wtedy w kościele jest ciepło. Kościoły nasze nie są ogrzewane. Chcemy też, żeby ta muzyka, którą propagujemy w naszych kościołach, docierała do jak najszerszego grona słuchaczy. Przede wszystkim do mieszkańców, ponieważ mieszkańcy naszych miejscowości niejednego nie stać na to, żeby pojechać do Filharmonii na koncert. Tutaj, czy w Pasymiu, czy w Dźwierzutach, można spotkać artystę wysokiej klasy, porozmawiać z nim i wejść za darmo. Wstęp jest wolny. Chcielibyśmy, żeby tych koncertów było o wiele więcej. Cykl wiosny albo jesieni. Niestety jesteśmy też ograniczeni możliwościami finansowymi. To jest ta główna też bariera.
Ihre Tochter Claudia spielt ebenfalls Orgel, auch schon im Konzert. Haben die Konzerte bei ihr einen solchen Eindruck gemacht?
Przez wiele lat sam grałem w czasie nabożeństw, teraz zastępuje mnie córka. Myślę, że koncerty, które odbywają się od kilkunastu lat, zainspirowały ją ku temu, żeby poświęcić się także muzyce organowej, ewangelickiej muzyce kościelnej. W tym roku kończy liceum, zdaje dwie właściwie matury, bo kończy także Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia w klasie organów i chce podjąć studia w Akademii Muzycznej także w klasie organów.
Eine potenzielle Nachfolgerin ist also schon gefunden, sodass die Konzerte noch einige Jahre weiter stattfinden werden. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Pfarrer Witold Twardzik von der evangelisch-augsburgischen Gemeinde in Passenheim im Gespräch mit Uwe Hahnkamp über die Passenheimer Orgel- und Kammermusikkonzerte. Die Masurische Rhapsodie von Ulrich Rasche, verbunden mit einem Buch mit Bildern von Hubert Jaschonowski, können Sie bei Pfarrer Twardzik erwerben.
Interview.
Bei den sechsten jüdischen Kulturtagen in Allenstein mit dem Motto Im Haus referierte Dr. Thilo Richter von der Stiftung Architektur Dialoge in Basel über Erich Mendelssohn und Salman Schocken, Lebenslinien im 20. Jahrhundert. Uwe Hahnkamp führte mit ihm ein Interview zu seinem Thema.
Sie sind angekündigt aus Basel. Jetzt haben Sie aber erzählt, Sie sind aus Chemnitz. Beschäftigen sich seit 15 Jahren mit Erich Mendelssohn und Salman Schocken. Ja, wie kommt man denn aus Chemnitz gerade auf die Idee, wieso gerade Mendelssohn und Schocken?
In Chemnitz ist das einfach. In Chemnitz gibt es das Kaufhaus Schocken, gestaltet von Erich Mendelssohn. 1930 ist es eröffnet worden, am 15. Mai. Eines der größten Warenhäuser überhaupt in ganz Deutschland. Das Gebäude existiert bis heute. Ich bin sozusagen dort groß geworden, wo dieser Meilenstein der Architekturgeschichte steht. Und das hat mich interessiert. Und ich habe 1998 eine Monographie über dieses Gebäude publiziert und seitdem beschäftigt mich das. Dann habe ich die beiden Protagonisten nicht aus den Augen verloren.
Gibt es noch von Mendelssohn jetzt andere Bauwerke, die er für Salman Schocken gebaut hat, die erhalten sind?
Es gibt eben keines mehr, was erhalten ist. Das Nürnberger Kaufhaus, da gibt es noch Reste, die sind aber so umgebaut, dass man den Mendelssohn gar nicht mehr erkennt. Stuttgart stand noch bis 1968, ist dann abgerissen worden, gegen den Protest seiner Witwe und einer internationalen Phalanx von Architekten, die sich dagegen gewehrt haben. Also das ist abgerissen nach dem Krieg und Chemnitz ist ist somit das letzte Zeugnis dieser Zusammenarbeit auf deutschem Boden. Und ich denke, dass in Chemnitz jetzt auch die richtige Arbeit gemacht wird, nämlich dass man es als Museum umnutzt und damit der Nachwelt erhält und wieder vor allem die Fassade, diese weltberühmte Fassade, wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt.
Diese geschwungene Fassade, die ist natürlich dann architektonisch was ganz Besonderes.
Genau, also er hat ja immer gesagt, er verbindet Funktion und Dynamik. Und die Funktion im Inneren mit vom Tageslicht beleuchteten Verkaufsräumen und nach außen eine zeichenhafte Architektur. Zwischen die zwei Treppenhäuser gespannt, eine gewölbte Fassade, eigentlich wie ein UFO, was da in der historistischen Altstadt von Chemnitz gelandet ist, die damals noch existierte. Heute ist es fast wieder ein UFO, wenn man so will, weil ja Chemnitz im Krieg so schwer zerstört worden ist und das Gebäude aber eben überlebt hat. Es gab eine Brandbombe, die dort hineingefallen ist und es gab kleine Schäden, aber die Substanz ist erhalten. Und jetzt durch die Umnutzung des Gebäudes ist es im Grunde wieder das, was es mal war, zumindest eben in der Hülle.
Kommen wir mal zu Salman Schocken. Wer war denn Salman Schocken? Er hatte ungefähr dieselbe Zeit gelebt wie Erich Mendelssohn. Was hat er denn so Besonderes gemacht? Was zeichnet ihn aus?
Salman Schocken ist aus Margonin gebürtig und kam in das sächsische Zwickau und hat dort über die Familie seiner Frau ein Kaufhausunternehmen mitgeführt. 1900, 1901 hat man dort begonnen. Es waren heißt der Gebrüder Uri, war der Ursprung, aus dem dann später das Kaufhaus Schocken hervorging. Und er war eben Autodidakt. Er hat als Kaufmann sich da weitergebildet und wurde zum Kaufhausunternehmer und war dann in den 20er Jahren einer der wichtigsten Kaufhausunternehmer in ganz Deutschland geworden. Er betrieb am Ende 28 Kaufhäuser in dem damaligen deutschen Gebiet, meistens in kleineren und mittleren Städten und hat vor allem zu günstigen Preisen gute Qualität geboten. Er hat zum Beispiel erkannt, dass der Wühltisch, den es ja bis heute gibt, etwas ist, was die Leute interessiert. Für 99 Pfennig, für 1 Mark 99, für 2 Mark 99, das hat Schocken erfunden. Und er hat sich überhaupt mit den Themen des Verkaufs sehr theoretisch auseinandergesetzt, hat in Zeitschriften publiziert, hat sich wirklich in seiner Branche auch als Macher erwiesen und hat das dann auch fortgesetzt, eben in dieser Verlagsarbeit, hat Bücher publiziert und hat auch dort als Kaufmann mit rechtem Erfolg Bücher unter die Leute gebracht. Über 5, 6 Jahrzehnte hinweg hat er sich bewährt als jemand, der innovativ ist, der eben auch die Architektur im Fall von Erich Mendelssohn als Markenzeichen seines Unternehmens betrachtet hat. Und damit ist er völlig neue Wege gegangen, die ihren Ursprung haben natürlich in Paris des 19. Jahrhunderts. Das Warenhaus wurde dort erfunden, aber Schocken hat es neu erfunden, nämlich für die Moderne, für das 20. Jahrhundert, für die Industriegesellschaft.
Wie kommt jetzt Erich Mendelssohn ins Spiel? Wie kommen die beiden zusammen und mit welchem Kaufhaus begann denn jetzt diese gemeinsame Phase?
Es gibt eine gemeinsame Verbindung, nämlich Albert Einstein. Also Albert Einstein war jemand, der Mendelssohn beauftragt hat, nämlich für den später sogenannten Einstein-Turm in Potsdam bei Berlin. Und das war natürlich die große Architektur-Ikone Anfang der 20er Jahre. Und das hat man in allen Zeitschriften abgebildet, das Gebäude. Und von heute auf morgen, wirklich über Nacht, ist er berühmt geworden und hat sich vor Aufträgen kaum noch retten können. Und dieses Zeichenhafte des Einstein-Turms, das muss Salman Schocken aufgefallen sein. Er hat sich sowieso interessiert für zeitgenössische Gestaltung, auch für Typografie am Bauhaus zum Beispiel. Er hat das Bauhaus besucht und hat dort eben solche neuen Strömungen aufgenommen und hat dafür eben ein Auge gehabt und hat gesehen, Mendelssohn kann etwas, was andere nicht können, nämlich zeichenhafte Architektur entwickeln. Und das hat er gesehen als Werbung für seine Kaufhäuser. Er wollte in den Innenstädten, die ja vom 19. Jahrhundert ästhetisch geprägt waren, modern auf der Höhe der Zeit sein. Und das war die Idee, die Mendelssohn am allerbesten umsetzen konnte.
Womit hat es denn angefangen? Was war das Erste, was er für ihn gebaut hat?
Der Beginn war 1926, das Kaufhaus Schocken in Nürnberg. Es folgte 1928 der Bau in Stuttgart und 1930 das in Chemnitz für die Chemnitzer Innenstadt. Das sind so die drei wichtigen. Insgesamt waren es 6 Kaufhäuser, die er für Schocken gebaut hat und später dann die Wohnhäuser in Jerusalem.
Das ist ja die große Phase von beiden bis 33. Jetzt kommt Adolf Hitler an die Macht und jetzt kommt ein ganz großer Schnitt. Wie war jetzt die Reaktion von Mendelssohn und wie war die Reaktion von Schocken? Ist das jetzt etwa zeitgleich? Weil es gibt ja eine Menge Parallelen, aber war das jetzt auch zeitgleich?
Die äußeren Umstände waren natürlich für beide identisch. Sie haben das mitbekommen, die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 im Januar und Erich Mendelssohn hat sofort reagiert. Mit dem Tag von Hitlers Machtantritt hat er Deutschland in Richtung England verlassen. Bei Schocken war es so, dass er in der Zeit in der Schweiz war und nur zögerlich zurückgekommen ist nach Berlin. Er hat dann auch schnell überlegt, wie er darauf reagiert und hat dann im Winter 33, 34 Deutschland verlassen, ist nach Palästina gegangen. Hat aber durch seinen Kaufhauskonzern, der ihm ja immer noch gehörte, und durch seinen Verlag engste Verbindungen nach Deutschland gehalten und hat bis 1938 auch sein Unternehmen führen dürfen. Also er war bis dahin Eigentümer oder nicht enteignet und konnte dadurch auch viele Dinge aus seinem privaten Besitz, zum Beispiel seine wertvolle Buchsammlung, nach Palästina ausführen.
Diese Schockenbibliothek gibt es auch bis heute, haben Sie gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn so die Situation? Normal, wenn die Leute, die geflohen sind, dann alle wenig Geld. Wie war das jetzt für Mendelssohn? Der hat ja die Brücken ja ganz abgebrochen. Wie war das jetzt für Schocken?
Ja. Bei Schocken war es ja so, dass er, wie gesagt, über die Machtübernahme der Faschisten hinaus hatte er bis 1938, war er immer noch im Vollbesitz seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten in Deutschland und hat es dann geschafft, in dieser Zeit einen Großteil seines Besitzes zu transferieren. Er wurde dann enteignet, es heißt 5% hat er bekommen. Er wurde nicht wirklich enteignet, er wurde gezwungen, seinen Besitz zu verkaufen, weit unter Wert. Da er aber 30 Kaufhäuser hatte, war das natürlich immer noch so viel Geld, dass man wieder neu anfangen konnte. Also das ist ihm gelungen. Und bei Mendelssohn war es so, dass er natürlich als bauender Architekt immer wieder an neuen Ort immer wieder neu begonnen hat. Er ist nach Amsterdam gegangen, kurz nach seinem Weggang von Berlin, war in Amsterdam und es gibt diese schöne Anekdote, dass er gefragt wurde, was machst du eigentlich hier, warum bist du hier und nicht in Berlin? Und da hat er seinen Bleistift aus dem Jackett gezogen und hat gesagt, ich habe gerade mein Büro umgezogen. Das ist es, das ist ein Bild genau dafür. Ein gewisser Sarkasmus, dieser Humor auch in ganz unglaublichen und nicht nachzuvollziehenden Situationen. Und er sagt, ich beginne von vorne und macht das eben genau das in England und lebt dann wieder von den Aufträgen, die er dort ausgeführt hat und in Jerusalem genau das Gleiche.
War dann das Wohnhaus Schocken plus dann die Bibliothek gebaut. Nächster Schritt 1939, 40. Palästina, wo die vielen Leute ums Überleben kämpfen. Andere Dinge wichtiger sind als intellektuelles Leben, Architektur. Beide nicht zufrieden. Was kommt jetzt?
Von da an geht es relativ schnell, nach wenigen Jahren des Experimentierens, nach Amerika. Viele deutsche Juden sind ja direkt von Deutschland nach Amerika, in die USA emigriert. Und die beiden gehen den Schritt wie mit einem Umweg über Palästina. In der Hoffnung, dort ihr altes Leben in gewisser Weise wieder führen zu können und einen Neuanfang zu wagen. Das war die Idee. Und auch dort wieder, Salman Schocken beginnt und gründet ein Verlagshaus. Erich Mendelssohn übernimmt Architekturaufträge. Sie schließen an das an, was sie vorher gemacht haben, was sie auch am besten können, und versuchen dort im Grunde die dritte, vierte Station gemeinsam, wenn auch mit Abstand, aber doch parallel in die Hände zu nehmen.
Ja, also biografische Brüche, aber nicht beruflich. Interessante Konstellation. Sie haben noch gesagt, für beide war das dann nicht mehr so ganz zufriedenstellend. Ja. Erich Mendelssohn nicht mehr ganz so sprühend wie in den 20er Jahren. Aber gut gelebt haben sie trotzdem noch bis zum Lebensende oder gab es dann nochmal irgendwie so einen Sturz in die Armut?
Nein, das gab es bei beiden nicht. Sie haben beide ein relativ behagliches und luxuriöses Leben geführt. Beide waren wirtschaftlich völlig unabhängig. Auch in Amerika war das für Mendelssohn in den Jahren, wo er gearbeitet hat, ein vernünftiges Leben verglichen mit vorher möglich. Vielleicht nicht ganz so exaltiert wie in Berlin auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Für Salman Schocken war das immer kein Thema. Er hatte also immer die Möglichkeit, gut zu leben. Ich meine, sie waren ja dann auch schon älter. Salman Schocken war dann schon über 70 in den letzten Lebensjahren und es war ihr Lebensabend, ganz klar. Also sie haben dann nicht mehr wie die jungen wilden Pferde in den 20er Jahren Dinge unternommen, sondern es war dann eben der letzte Lebensabschnitt, ein Ausklang. Und Mendelssohn hat aber bis zum Schluss gebaut und hat sich eingebracht auch an der University of Chicago in Berkeley. Er hat dann dort noch gelehrt, also hat noch seine Architekturtheorien oder seine Auffassung von Architektur vielleicht eher weitergetragen und das hat die letzten Lebensjahre weiter geprägt.
Das war Dr. Thilo Richter über die Verbindungen zwischen Erich Mendelssohn und Salman Schocken. Das Interview führte Uwe Hankamp. Mehr zur Stiftung erfahren Sie auf der Internetseite www.architekturdialoge.ch.